Winter Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Leistung, an der Leistung. Oh, it's gone. It doesn't get any better than this.
Es ist eine der von mir liebgewonnenen Traditionen bei Winter Day Hockey O'Clock, dass zur Weihnachtszeit auch Zeit da ist für ausführlicheren Hockey Talk, als es sonst der Fall ist. Es ist das nächste Winter Day Hockey O'Clock Spezial. Es ist dieses Mal in zweierlei Hinsicht eine Premiere. Zum ersten widmet sich dieses Spezial der Schiedsrichterei. Dazu gleich. Zum zweiten widmet sich diese Serie in drei Teilen auch erstmals per Video einem Protagonisten. Wir haben uns gedacht, er ist so klug, er ist so ansehnlich, er hat so viel zu erzählen, er hat so viele Dokumente, auch zeitgeschichtliche Dokumente mitgebracht, dass er hergezeigt werden muss. Er ist ein Zebra durch und durch, einer der angesehensten Schiedsrichter zur Zeit seiner aktiven Karriere, mittlerweile Referee-in-Chief des ÖEHV. Es freut mich außerordentlich, dass wir in der Serie Schiri du A in drei Teilen, nämlich heute am 25.12. kommende Woche am 1.1. und dann noch eine Woche später am 8.1. mit ihm über alles plaudern werden, was Schiedsrichter, seine Karriere und so viel mehr ausgemacht hat. Es freut mich extrem, dass er sich hier zu uns ins Winter Day Studio begeben hat. Das ist Gerd Schiffauer. Gerd, danke, dass du das mit mir machst. Das ist keine Selbstverständlichkeit, so lange, so ausführlich Rede und Antwort zu stehen. Aber wenn es jemand verdient einerseits und wenn jemand so viel gesehen hat wie du andererseits, dann müssen wir das auch einer jüngeren Generation weitergeben. Danke, dass du das machst.
Vielen Dank für die Einladung und es freut mich sehr und ich sehe es vielleicht auch ein klein wenig als Auszeichnung für alle Schiedsrichter, nicht für mich persönlich, sondern für alle Schiedsrichter, um vielleicht einige Dinge, sagen wir so, ins rechte Licht zu rücken. Und was bedeutet es eigentlich heute, Schiedsrichter zu sein? Wie wert ist Schiedsrichter? Was steckt da dahinter? Und wenn ich dann mit meinen Erfahrungen aus der Vergangenheit, der in der Jetztzeit lebt und auch in die Zukunft schaut, vielleicht ein paar Beiträge leisten kann, dann ist uns allen geholfen, die wir den Sport so lieben.
Als ich das erste Mal dir gegenüber angesprochen habe und dich mit der Possibilität dieses Projekts konfrontiert habe, war so deine erste Reaktion: Da soll es aber nicht um mich gehen. Und ich habe dann gesagt, doch, doch, es soll schon auch um dich gehen, weil du eben jemand bist, der so viel gesehen hat, den Sport über so viele Jahrzehnte begleitet hat. Für mich bist du so ein klein wenig der Greg Holst der Schiedsrichterei, weil du bald 50 Jahre den Eishockeysport in diesem Land mitgeprägt haben wirst. Und dass sich in den 50 Jahren natürlich extrem viel ansammelt, das ist, glaube ich, jedem und jeder da draußen auch entsprechend klar. Bevor wir wirklich in Medias Res gehen und die ein oder andere Zuseherin, der ein oder andere Zuseher wird schon bemerkt haben, 25. Dezember, das ist ein klein wenig weihnachtlicher. Es gibt gute Gründe, warum diese Serie immer über die Weihnachtsfeiertage erscheint, weil irgendwann hat man von der Familie dann vielleicht auch die Schnauze voll und geht dann irgendwie raus ins Grüne oder Weiße, je nachdem, wo man lebt, um sich entsprechend dann mit Hockey auf den Ohren auf den nächsten Gang in die Halle vorzubereiten und dergleichen. Bist du ein Weihnachtsmensch?
Unbedingt. Für mich als Familienmensch ist Weihnachten ein ganz wichtiges Thema. Die Zeit an sich ist die Zeit, einmal innezuhalten in der schnellen Zeit, der Welt ein bisschen nachzudenken, was ist wichtig, wirklich im Leben wichtig. Und für uns ist der Heilige Abend ein ganz wichtiges Thema. Und da freue ich mich jedes Jahr schon auf Weihnachten hin und da lese ich dann meine gewissen Bücher und lese eine Weihnachtsgeschichte vor und aber am 26. bin ich dann schon wieder in einer Eishalle.
Siehst du? Und am Weg dorthin kann man sich dann auch gleich diesen Podcast zu Gemüte führen. Die Serie heißt Schiri du A. Jetzt wissen natürlich die allermeisten, was dieses A... bedeutet. Und deswegen haben wir auch versucht, bei Winter the Hockey O'Clock dieses A mit Leben zu befüllen und wollen in drei Teilen über die verschiedenen Rollen eines Schiedsrichters sprechen. Teil 1 widmet sich dem Schiri als Allrounder, was er alles können muss, was alles passieren muss, um auch zu reüssieren. Teil 2 widmet sich der Rolle des Schiedsrichters als Arbeitstier und Teil 3 in deinem spezifischen Falle auch der Rolle des Schiedsrichters als Ausbildner. Nicht nur, was jetzt am Eis passiert, sondern dankenswerterweise hast du deine Schiedsrichterkarriere nach der Karriere oder deine Karriere nach der Schiedsrichterkarriere, so ist es richtig, auch so angelegt, dass du Menschen hilfst, in dieses Feld einzutauchen, dort besser zu werden. Du bereist nach wie vor die Eishallen, du bist nach wie vor sehr präsent und hilfst, wo du kannst. Und das rechne ich dir persönlich sehr, sehr hoch an, weil es braucht die Besten, damit man dann auch entsprechend von ihnen lernen kann. Und diesen Erfahrungsschatz, den wollen wir jetzt schön langsam auch anzapfen. Und wie es sich für solche Serien gehört, habe ich mit sehr, sehr vielen deiner Wegbegleiter sprechen dürfen. Und habe mir gedacht, für den allerersten Teil werden wir so machen, dass wir mal dort beginnen, wo es endete, nämlich bei der aktiven Karriere. Und wie das für dich war, auch dieses letzte Spiel zu pfeifen. Und dein langjähriger Weggefährte, Kurt Neuwirth, mit dem durfte ich mich ein klein wenig darüber unterhalten. Und der hat zu deinem allerletzten Spiel eine sehr spezifische Erinnerung mitgebracht. Würde mal meinen, wir hören mal ganz kurz rein, was er da dazu zu sagen hatte.
Wer Gerhard kennt, weiß, er ist immer der absolut taffe und straight und hin und her. Und es war einer der wenigen Momente, wo ich ihn wirklich sehr, sehr emotional erlebt habe und erleben haben durfte. Er war für mich immer so eine Art Mentor. Und das Abschiedsspiel vor seinen Freunden, speziell auch vor seiner Familie, mit seinem engsten Umfeld, auch am Eis, das hat ihm dann schon ziemlich herangezogen, sage ich jetzt einmal. Er hat am Eis, hat man schon gemerkt, dass die Emotionalität jetzt rüberkommt, aber ganz ausgebrochen ist es dann eigentlich in der Kabine, da hat er dann wirklich realisiert, so, das war jetzt mein absolut letztes Spiel. Und das mit den Freunden und der Familie zu teilen, war für ihn ganz einfach wirklich ein Höhepunkt meines Erachtens auch. Und auch jetzt auch für mich, dass ich dabei sein durfte. Wir sind ja doch fast 17 Jahre miteinander gefahren, haben Tausende und Abertausende von Kilometern und Zeit miteinander verbracht. Es war schon eine beeindruckende Geschichte und das war, glaube ich, das muss so Anfang Februar 2007 gewesen sein. Ich glaube, 8. oder 9. Februar war das, ja.
Dann lass uns doch gleich mal zurückspringen in den Februar 2007. Dein letztes Spiel als aktiver Schiedsrichter, jetzt Jahre später, und wir sind dann bald zwei Jahrzehnte davon entfernt. Was bringt dieser Tag nach wie vor in dir hervor?
Die mich näher kennen, wissen vielleicht, dass ich sehr eng am Wasser gebaut bin. Und was der Kurt da anspricht, war, in meiner ganzen Schiedsrichterlaufbahn war für mich immer wichtig, ich konzentriere mich auf den Sport und dann muss man alles andere wegblenden. Und an diesem Abend, und da hat meine Frau und meine Kinder gesagt, wenn das dein letztes Spiel ist, dann möchten wir auch mal zuschauen gehen. Und meine Frau war vielleicht in meiner ganzen Laufbahn einmal bei einem Spiel mit und sonst nie. Meine Kinder hat das eigentlich, sie haben gewusst, ich bin Schiedsrichter, aber haben keinen Bezug zum Hockey gehabt. Und an diesem Tag, wo ich schon längere Zeit für das All-Star-Game nominiert habe und kurzfristig vorher gesagt habe, jetzt ist irgendwann, ich höre jetzt auf. Und da muss ich sagen, der Kurzspiel, ich habe da geweint wie ein kleines Kind. Weil ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was da für Aufhebens gewacht wird um einen Schiedsrichter. Weil ich habe immer gesagt, wir sind da nicht so wichtig. Und das Spiel ist gelaufen und da ist schon ein Reporter damals von einem Fernsehunternehmen, heute werden wir noch über sie berichten und hin und her. Und dann war das Spiel dann schlussendlich aus. Ich glaube, der Jim Boney hat die eine Mannschaft gecoacht, den anderen die andere. Und dann auf einmal haben sie die letzten Minuten während des Spieles Musik gespielt. Und das war Eye of the Tiger, haben sie gespielt. Das war mein Lieblingslied damals. Das hat meine Tochter eingehängt. Und da bin ich in der Garderobe gesessen. Und dann sind dann einige Spieler gekommen. Ich glaube, das war der Rainer Divis. Und der eine, der andere, hat gesagt, wie hörst du wirklich auf? Und hin und her. Und da war ich wirklich. Und ich habe aber auch gesagt, wenn ich meine Karriere beende, dann beende ich sie. Es war eine Wehmut, weil der Kurt und einige andere auch waren mehr als nur Wegbegleiter. Da sind richtige Freundschaften entstanden. Und ich habe gewusst, okay, jetzt lässt du etwas zurück von deinem Leben. Und das war's. Und dann ist ja dann auch noch ein Meister, Christian Feichtinger, der Präsident, und alle haben mich verabschiedet, ich gesagt, zu viel der Ehre. Und dann habe ich noch eine kleine Ansprache am Eis gehalten zum Publikum und habe dann Applaus bekommen. Ich habe immer mein Bestes gegeben und manchmal war es gut genug, manchmal auch weniger gut genug, aber es war ein Lebensabschnitt und dadurch bleibt mir das immer in Erinnerung. Wir sind mein erstes Spiel als Referee in der höchsten Spielklasse und mein letztes Spiel sind mir wirklich in Erinnerung geblieben und dieses Spiel werde ich nie vergessen und ich habe gesagt, ich möchte da zwei Linesmen haben, mit denen ich die letzten Jahre hindurch sehr viel unterwegs war, die mich immer unterstützt haben. Und vielleicht kommen wir auch später darauf zurück, man vergisst immer, man spricht immer nur von dem Referee. Wir sind ja auch ein Team, man sagt immer, wir sind ein Team am meisten, man spricht immer vom Referee. Und mir ist es ganz wichtig auch, das ist ein Team und da sind auch Linesmen dabei. Und wenn du das Team als solche nicht performt, es nützt uns nichts, das haben wir schon zu sehr im Detail. Wenn du als Schiedsrichter einen guten Tag hast und deine Beine Linienrichter einen weniger guten Tag und die Stimmung anheizen und Fehlentscheidungen treffen, dann passt das Ganze nicht. Und ich habe gerade auf den Kurt, auf die habe ich mich immer verlassen können, ich habe mich voll konzentriert, aber jetzt wieder zurückzukommen, es war ein einmaliges Erlebnis. Es gibt, ich habe zu Hause dann auch ein paar Fotos mir noch aufgehoben, die habe ich allerdings in Teile nicht gefunden. Und es war schon bewegend.
Was viele Leute über mich auch nicht wissen, bin teilweise auch sehr nah am Wasser gebaut und ich glaube, emotionale Fallhöhe haben wir schon mal etabliert. Was, glaube ich, auch klar ist, wir werden thematisch sicher immer wieder springen. Es gibt einen roten Faden, es gibt prinzipiell eine Struktur, aber wenn du zu weit weggaloppieren solltest, okay, dann wirst du auch wieder entsprechend eingefangen. Das einmal vorweg. Und das Dritte, was du erwähnt hast, und ich habe die letzten Jahre immer wieder auch das große Vergnügen gehabt mit Schiedsrichter-Crews, weil es dann vielleicht bei der gemeinsamen Anreise Sinn gemacht hat, mit denen auch mal zu einem Spiel zu reisen, mit denen vor dem Spiel auch länger zu sprechen. Und das sieht man von außen nicht, wie intensiv, dass da wirkliche Freundschaften entstehen oder langjährige Freundschaften bestehen. Das war bei dir und deinen Crews so, das ist bei den modernen Crews so. Die Schiedsrichter, niemand will Fehler machen. Das ist vielleicht etwas, was da draußen dann bei gerade Schiri Dua dann auch zu weit verbreitet ist. Niemand übersieht absichtlich was. Niemand bevorteilt jemanden. Also alle Schiedsrichter, mit denen ich jemals gesprochen habe, alle Linesmen sind komplett integere Leute, die einfach nur einen guten Job machen möchten. Aber wie bei mir vor einigen Tagen, wo ich in einem Kommentar einfach, ich sehe die Nummer 17 in KAC rot-weiß und sage Manuel Garnal, der spielt mittlerweile bei Graz, ja, und habe dann eh auf Sendung mich korrigiert und gesagt, was für ein mentaler Lapsus, natürlich ist es Nick Pastuchov. Jetzt könnte man sagen, warum muss er ausgerechnet die Nummer 17 nehmen, die so eingeschweißt ist als Garnal KAC. Fehler passieren im Kommentar, bei den Schiedsrichtern, bei den Spielern. Würde es bei den Spielern keine Fehler geben, hätten wir kein Spiel. Deswegen ist das Natürlichste auf der Welt. Und auch da wollen wir Nachvollziehbarkeiten schaffen. Wir werden über viele Aspekte im Laufe der nächsten Wochen und Stunden auch sprechen. Aber weil du dein Abschiedsspiel erwähnt hast und auch die Fotos, die damit einhergehen. Es hat uns Zeitungsartikel erreicht, der damals geschrieben worden ist zu deinem Abschied und da hieß es, dass der Biss ein klein wenig gefehlt hat. Wie kam es dazu? Und wir können uns den jetzt auch ansehen. Mir fehlen Zeit und Biss. War das ein Moment, in dem du das realisiert hast oder war das ein Prozess, wo du gedacht hast, es geht jetzt dem Ende zu?
Das ist urplötzlich gekommen. Ich war immer voll motiviert und es hat auch einen Zusammenhang mit meiner beruflichen Weiterentwicklung, weil ich habe dann auch die berufliche Karriereleiter ein bisschen nach oben steigen dürfen und es war für mich schon immer eine große Herausforderung, für Spiele frei zu bekommen. Weil ich mir gesagt habe, die letzten Jahre, das ist ein Profi-Eishockeysport und da kann es nicht sein, dass ich als Schiedsrichter bis 14 Uhr im Büro sitze, von einem Termin zum anderen hetze. Und dann setze ich mich ins Auto mit meinen Kollegen und fahre dann zu einem Spiel und zwei Stunden vor dem Spiel so, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Ich habe immer gesagt, an diesen Tagen habe ich versucht, nicht arbeiten zu gehen. Habe in der Früh länger geschlafen, bin ins Café ausgegangen, habe ein Buch gelesen, Musik gehört und bin nicht relaxed zum Spiel gekommen. Und das hat mir dann zum Schluss schon ein wenig gefehlt. Es sind sehr viele, extrem viele Urlaubstage, habe ich mehr oder minder geopfert. Und der Entschluss, meine Karriere zu beenden, war schlussendlich jener. Das habe ich mir auch noch gemerkt, war ein Spiel in Linz. Ich habe an einem Wochentag Linz gegen Villach gepfiffen. Und ich habe mich aufgewärmt mit den damaligen Linesmen. Das war, glaube ich, der Kurt Neuwirth und ein zweiter. Und ich habe beim Aufwärmen schon gemerkt, heute fehlt mir das Prickeln im Bauch. Das war schon Routine. Und immer während dem Spiel ist es mir ähnlich gegangen. Ich habe dann an Niki Lauder denken müssen, wie gesagt, jetzt will ich dann immer im Kreis fahren. Und immer, wenn ich so gestanden bin und das Zeichen zur Wechselzone gegeben, zum Wechseln gegeben habe, hat eine Stimme zu mir gesagt, Schiffi, was machst du da? Genauso ist es mir gegangen. Es war ein tolles Spiel. Die Schiedsrichter waren nicht wichtig an diesem Abend. Wir mussten uns nicht großartig in Szene setzen. Nach dem Spiel bin ich in die Garderobe gegangen, habe die Schlittschuhe ausgezogen und ich sage zu meinen Linesmen, Kollegen, ich glaube, das war heute mein letztes Spiel. Totenstille in der Garderobe. Was haben wir gemacht? Hat dich jemand beleidigt? Warte, sage ich, nein, ich glaube, das war heute mein letztes Spiel. Perplex. Warum? Na, ich kann es euch nicht sagen, aber mir fehlt etwas. Ich bin dann von Linz nach Hause gekommen in der Nacht, 1 Uhr. Meine Frau hat schon geschlafen. Und meine Frau hat gesagt, du Monika, ich glaube, ich höre auf zum Pfeifen. Sagt meine Frau, bitte lass mich schlafen. Okay. In der Früh beim gemeinsamen Frühstück hat sie gesagt, was war heute in der Nacht? Sag, du, ich glaube, ich höre heute zum Pfeifen auf. Hat dann nämlich eine sehr kluge Frau. Und die hat gesagt, okay, hat die Monika gesagt, ich habe mich nie eingemischt, welchen Sport du magst, was du magst. Du hast immer alles tun und machen. Aber einen Tipp gebe ich dir. Wenn du wirklich aufhörst, dann muss es gut überlegt sein und es soll dir nicht leid tun. Eine Woche später oder zwei Wochen später, weil du vielleicht irgendeinen psychologischen Hänger gerade hast. Okay. Bin dann ins Büro gefahren, habe dann den damaligen Schiedsrichterobmann angerufen und gesagt, bitte nimm mir mal die nächsten zwei Wochen alle Spiele weg, wo ich schon nominiert war. Warum? Und deshalb sagt, nein, ich habe momentan nicht so den Biss und okay. Dann nimmt man die Spiele weg, dann ist der kommende Sonntag gekommen. Und Sonntag war meistens auch Spieltag, wo ich dann schon am Vormittag meine Sachen gepackt habe. Und ich bin am Sonntagvormittag beim Frühstück gesessen mit meiner Frau und habe die Tageszeitungen gelesen und eigentlich mir hat gar nichts gefehlt. Und ich bin nicht unruhig geworden, jetzt muss ich zum Spiel, sondern es war ein schöner, gemütlicher Tag. Okay, wieder. Dann habe ich einen meiner Mentoren, den damaligen, den Werner Ott, wird man vielleicht einige, deine Generation wird ihn nicht mehr kennen, der war Schiedsrichter, jahrelang auch Bundesliga-Schiedsrichter, und mit dem habe ich mich dann getroffen auf einem Café, habe ihm so meine Gefühle gesagt, und der hat zu mir gesagt, du Schiffi, der hat gesagt, ich glaube, wenn du so denkst, hast du eigentlich schon abgehackt. Und für mich war immer wichtig, für mich war jedes Spiel ein Fest, ein schöner Tag, so wie der Krankel Hansi gesagt hat, jeder Spiel ist ein Fest. Da musst du dementsprechend gekleidet hinkommen, du musst dementsprechend motiviert hinkommen. Und das habe ich so nicht mehr gehabt. Das war das Beruf und das Innere. Ich habe schon eine lange Zeit in diesem Metier verbracht. Und es hat das letzte Feuer gefehlt. Und ich sage, wenn du Schiedsrichter sein willst, musst du das Brennen in dir fühlen. Und wenn du das Brennen nicht hast, sondern das nur mehr so routinemäßig machst, dann kannst du eine gewisse Zeit vielleicht reüssieren, aber es wird nicht immer gut gehen. Und das war dann der Punkt. Und ich war dann schon nominiert, vorher schon für dieses legendäre All-Star-Game. Und da haben sie mich gefragt, ob ich das schon noch übernehme. Ja, und das habe ich dann gesagt, das mache ich gerne. Und das war dann ein würdiger Abend. Habe dann meine Eishockey-Tasche genommen, habe sie in den Keller gestellt und das war's dann. Und muss dazu sagen, einmal im Jahr habe ich die Schlittschuhe dann schon wieder ausgepackt. Weil in Krems war immer ein Eishockeyspiel für einen karitativen Zweck von den Blaulichtorganisationen. Und da haben sie einen Schiedsrichter gebraucht. Und das war für irgendeine bedürftige Familie. Und da durfte ich dann immer wieder den Schiedsrichter machen. Das war der einzige, wo ich nochmal die Schlittschuhe angezogen habe.
Weil du die Crew des Abschiedsspiels angesprochen hast. Es gibt auch ein Foto, das wir zugespielt bekommen haben, wo diese Crew auch drauf sein müsste. Du in der Mitte von Kameras umringt, wenn du das jetzt ansiehst, was bringt das in dir hervor?
Ja, das, wie gesagt, das berührt mich gleich wieder, weil eben der Kurt nicht nur das im selben Unternehmen gearbeitet hat wie ich und vor allen Dingen vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum Kurt Neuwirth, der ist der Große neben mir. Der Kurt hat nicht einmal Eislaufen gekonnt und war ein Eishockey-Fanatiker. Er ist mit seinem Vater damals beim damaligen WV immer auf der Zeitnummer gesessen und hat die Spielstatistik und alles gemacht. Der hat irgendwann mal gesagt, ich möchte Schiedsrichter werden. Und der hat dann Eislaufen gelernt, erst richtig. Und ist dann so ein Schiedsrichter gekommen, der hat es geschafft und war kein Eishockeyspieler. Hat nie Eishockey gespielt. Der hat es geschafft bis zu einer A-Weltmeisterschaft. Der zweite, der Andi Hütter, ein Berufsfeuerwehrmann, der wirklich oft harte Einsätze an. Das hat er mich auch, ein junger Schiedsrichter, der aus dann anderen Gründen dann sich zurückgezogen hat, weil es einfach beruflich nicht mehr zu und das waren halt die Menschen, die mich doch einige Zeit begleitet haben. Und dadurch habe ich gesagt, ich möchte nur, wenn es erlaubt ist, beim letzten Spiel mit jenen Kollegen, es hätten dort viele, viele andere auch hingepasst, mit die ich begleiten durfte. Und habe viele Endspiele mit anderen Kollegen auch gepfiffen. Und der Erich Strasche, nur als Beispiel, der es Kremser mit zum Eishockey gebracht hat, hätte sich genauso verdient, auch da dabei zu sein. Aber er war dann schon lange nicht mehr aktiv als Schiedsrichter in der Liga, aber es war eine wunderschöne Zeit. Und das Trikot habe ich, glaube ich, einem Schiedsrichter-Fan aus Oberösterreich, glaube ich, geschenkt.
Gab ja mal das Ende ganz gut umrissen und möchte dementsprechend auch zum Beginn einer letztlich großen Karriere kommen. Und du wirst sagen, ja, so groß war sie nicht und Schiedsrichter soll nicht im Mittelpunkt stehen. Es ist sehr bewusst von mir auch intentioniert, die Schiedsrichter mal vor den Vorhang zu holen, weil natürlich begreifen es viele als Dienstleistung, die zu passieren hat, und der Schiedsrichter ist am besten dann, wenn er nicht auffällt. Das sind schon so Dinge, die bis zum gewissen Grad auch stimmen, und trotzdem no referees, no game. Wir wissen das, es ist die dritte Mannschaft. Ich habe eine extrem hohe Faszination für Schiedsrichter, weil dieser Sport so unfassbar schnell ist, weil sie in Bruchteilen einer Sekunde Entscheidungen fällen müssen, und die sind manchmal nicht nur schwarz-weiß, es gibt unfassbar viele Graubereiche. Sie müssen Chefdiplomaten sein, sie müssen, wenn es eine Keilerei gibt, als Erste dazwischen gehen. Da sind so viele Soft Skills involviert, das Ganze aber noch mit Regelkenntnis, Fingerspitzengefühl kombiniert. Da sind wir dann schon angelangt bei Schiri, du Allrounder. Eislaufen sollte man auch können. 60 Minuten ist man am Eis, nur die Goalies sind das im Regelfall auch. Ist der Schiedsrichter in Wahrheit der ultimative Eishockey-Allrounder?
Im weitesten Sinne ja. Weil ich glaube, wenn du ehemaliger Spieler warst, hast du den enormen Vorteil, dass du mir wahrscheinlich gut eislaufen kannst. Du solltest nach Möglichkeit fast perfekt eislaufen können, oder zumindest sehr gut eislaufen können. Ich kann mich einmal erinnern, dass einmal ein Teamchef gesagt hat, der Ken Tyler war das, hat zu uns Schiedsrichter gesagt, die Schiedsrichter sollten körperlich und eisläuferisch so gut sein, dass sie eigentlich in der dritten oder der vierten Linie meiner Mannschaft realisieren können. Dann haben wir es geschafft. Und nicht nur der Allrounder, sondern wir sind auch, ich sage es immer so, was die Sozialarbeiter im weitesten Sinne. Weil ab und zu komme ich mir schon vor, wir sind nicht die strengen Polizisten. Auf der anderen Seite soll man Diplomat sein. Auf der anderen Seite muss man auch immer, ich komme zurück. Ich habe immer versucht, mir vorzustellen, wie geht es jetzt dem anderen, meinem Gegenüber, sowohl auch im Team, und da sind oft auch harte Worte gefallen.
Empathiefähigkeit, ja.
Genau, das ist es. Und wie geht es meinem Gegenüber? Das habe ich so bin ich erzogen worden. Höflich zu sein, bitte, danke, guten Tag, grüß Gott. Mir wurde oft vorgehalten, du wirst jetzt lächeln. Chiffon ist arrogant. Ich bin dann, wenn ich mit jedem automatisch per Du war. Weil für mich ein Du-Wort eigentlich eine Auszeichnung ist, ja. Und ich bin an Spielorten gekommen, bin heute mit gewissen Leuten noch, denen ich schon jahrzehntelang in Verbindung bin ich noch immer per Sie, habe kein Problem damit. Und jetzt zurückzukommen auf den Sport, natürlich musst du gewisse Voraussetzungen haben, die du erfüllen sollst. Und wenn du die nicht hast, und dann kommt etwas ganz Wesentliches dazu, das wir vielleicht auch mal beleuchten sollten. Du brauchst auch Talent und Begabung. Ich kann heute einem Schiedsrichter das Reglement so lernen, dass ich, wenn ich um 3 Uhr in der Früh aufwecke und sage, was steht auf Seite 278 und er weiß es, der kann beim Eistest der Schnellste sein, aber er hat halt einfach nicht das Talent, dementsprechend mit ihm umzugehen.
Heißt auf gut Deutsch, wenn er ein Trottel ist, dann...
Ich will nicht unbedingt so, es ist eine Begabung. Wir sind auch sowohl Spieler als auch Trainer gehenig untergekommen und auch Schiedsrichter, wo ich mir gedacht habe, naja, bist du beim richtigen Sport? Wo hast du deine Experience her? Das frage ich mich gelegentlich. Ich habe mich als Schiedsrichter oft gefragt, wenn mich Leute mit irgendwelchen Dingen konfrontiert haben. Ich bin der Experte. Und dann haben wir gedacht, oh, Entschuldigung, habe ich Sie, woher nehmen Sie Experience? Und der hat mir dann gesagt, na, ich gehe schon lange zuschauen bei den Capitals. Habe ich gesagt, gut, danke schön, das Gespräch können wir ein anderes Mal weiterführen. Und aber ich sag,
und es ist nicht mal despektierlich gemeint, sondern das ist dann halt einfach, ja. Das ist ja auch das Schöne am Sport, weil jemand sehr schnell auch sich eine Meinung bilden kann, die muss nur eben nicht richtig sein. Ich versuche, kenne es aus eigener Erfahrung, wenn über Art und Weise eines Kommentars oder Stils oder Emotion, kann man vortrefflich darüber diskutieren. Es gibt wahrscheinlich bei 4 Menschen 5 unterschiedliche Meinungen zur Schiedsrichterleistung, zur Kommentatorenleistung, zur Leistung der jeweiligen Mannschaften. Deswegen, ich liebe es, über diesen Sport zu sprechen und über alle Facetten. Nur am Ende des Tages ist es ein Spiel, das erwachsene Leute spielen, wo im Idealfall niemandem was Schlimmes passiert. Und wir sind alle Teil dieses Kosmoses. Das muss man schon auch verstehen. Dieser Allrounder, weil du einen weiteren A-Begriff auch genannt hast mit der Arroganz. Das finde ich so spannend, gerade bei Schiedsrichtern, wo der schmale Grat zwischen vermeintlicher Arroganz, nenne ich es jetzt mal, und Autorität ist. Zwischen sicherem Auftreten und dann aber, dass Menschen sagen, boah, den halte ich nicht aus. Wie hast du das angelegt und versucht zu interpretieren im Wissen, schmalster möglicher Grad überhaupt wahrscheinlich. Ja.
Das Wichtigste, was mir immer ganz wichtig war und noch immer ist, es geht um Respekt. Es geht um Respekt, dass ich andere Menschen auch respektiere und den dementsprechenden Respekt entgegenbringe. Und ich habe immer gesagt, jetzt komme ich wieder zurück am Schiedsrichter, wenn die Spieler und die Coaches merken und spüren, die haben einen guten Sensor, du bist mit vollem Einsatz dabei und du respektierst sie, dann wirst du auch Respekt ernten. If you give respect, you will earn respect. Selbstverständlich wird es Spieler und Coaches geben, da kannst du eine Beziehungsebene aufzubauen und es wird nicht gelingen, weil wir sind alle Menschen. Jeder ist ein Individuum, der ist anders gestaltet. Ich bin eine Waage im Sternzeichen und ich bin halt gern auf der diplomatischen Ebene unterwegs, aber manche Spieler haben dann schon gewusst, wenn ich während des Spiels einen bestimmten Gesichtsausdruck bekommen habe oder gewisse Worte gewählt habe, so, jetzt ist genug, jetzt ist es zu viel, jetzt bin ich so weit gegangen. Und die Arroganz, ein Schiedsrichter darf nicht rüberkommen, als ob er arrogant wäre, aber es muss jedem schon klar sein, er hat eine Rolle zu übernehmen. Und ich kann nicht everybody's darling sein, das ist ganz wichtig. Und wenn ich in eine Eishalle komme und dann kommt jemand und jeder hat seine Vereinsbrille auf und ja, gut, dass Sie heute hier sind und dass du heute da bist, weil vergangene Woche war der, dann hat der war, dann habe ich schon eine gewisse Distanz aufgebaut, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt spricht der über einen Kollegen, der vorige Woche da war, wie wird er über mich sprechen, wenn ich jetzt nach Hause fahre? Und vielleicht noch einen kurzen Rückblick. Nach dem Spiel hat mich dann ein Reporter gefragt vom ORF, ich glaube, das war im Sportbild, auf welchen Spielort sind Sie lieber gefahren? Also was war Ihr Lieblingsverein? Habe ich gesagt, ich habe keinen Lieblingsverein gehabt. In welche Halle sind Sie am liebsten gefahren? Sag ich, ja, in Österreich gibt es ja nicht viele Hallen. Sag ich, mir war jede Halle gleich. Ich habe nicht mehr gewusst, während des Spiels, wie es wirklich steht, weil du oft so konzentriert warst. Aber was nehmen Sie mit aus dieser langen Zeit? Und ich habe, und das habe ich aus dem Leben gelernt und auch aus dem Schiedsrichter ganz speziell. Ich bin mir gesagt, in Extremsituationen lernst du den wahren Charakter von Menschen kennen. Wir beide sitzen jetzt hier in einer halbwegs entspannten Atmosphäre. Aber es können, und die Sonne scheint vielleicht, jetzt hier leuchtet das Kammerlicht und sind einer Meinung oder tauschen uns aus. Aber es wird gerade beim Eishockey Momente gegeben, wo nicht immer nur die Sonne gescheint hat, wo halt Gewitterwolken aufgezogen sind. Und da habe ich dann den wahren Charakter, ich habe immer gesagt, im Wiener Slang, obwohl ich nicht größer, der ist grad oder der ist nicht grad. Und das war für mich auch eine der Lehren aus dem Eishockey, die ich dann versuche, den Nachfolgegenerationen in ihrer Form mitzugeben.
Und das ist was sehr Schönes und ich meine, mit meinem Vorarlberger Dialekt und Aufwachs und dem Fehlen des österreichischen Idioms bei uns ist es der gerade Michel. Die gehen vom Gefühl her zusehends verloren. Oder es gibt vielleicht nicht mehr ganz so viele, vielleicht gab es nie so viele. Das ist auch die Geschichte. Und nachdem du aber gerade Michel bist und dich öfter als nicht dann auch mit solchen umgeben hast, möchte ich trotzdem zu den Anfängern zurückkehren. Und all diejenigen, die sich bisher vielleicht gedacht haben, worüber reden die und warum sie das nicht? Diese Episode, die ihr jetzt vielleicht hört, die gibt es eben auch als Video. Einfach mal in die Shownotes dieses Podcasts blicken, da gibt es den YouTube-Link und da kann man sich das ansehen, weil wenn es Dinge gibt, die man sehen muss, dann sind es Dinge wie diese hier. Wir haben ein Programm des Kremser Eislaufvereines aus dem Jahre 73-74 bekommen. Dass das überhaupt noch so existiert und nicht schon irgendwie komplett vergilbt, das ist ein Wahnsinn. Und dort ist ein gewisser Gerhard Schiffauer abgebildet. Jahrgang 1900, das sagen wir jetzt nicht dazu.
Oh ja,
dürfen wir dazu sagen, Jahrgang 1957. Ihr wisst jetzt auch, dass am 12. Oktober entsprechend Grußkarten zu übermitteln sind an die Casa Schiffauer. Krems, immer noch deine Heimat. Ja. Krems, dein erster Kontakt, wenn man so will, mit dem Eishockeysport. Und du hast als Spieler begonnen. Aber wie kam es zum Eishockey-Schiedsrichter Gerhard Schiffauer?
Vielleicht noch interessant auch zu wissen, wie ich zum Spieler geworden bin. Ich habe in der Schule einen Turnlehrer gehabt, der zugleich auch Obmann vom Kremser Eislaufverein war. Das ist
super, wenn man gleich rekrutieren kann, oder?
Und statt der Turnstunde in der Schule sind wir im Winter immer um 7:30 in der Früh, erste Stunde, immer in Kremser auf den Eislaufplatz gegangen und haben dort ein Eishockey gespielt. Und so bin ich über spielerisches Hockey zum Kremser Eislaufverein gekommen und habe dann einige Jahre auch beim KFV gespielt. Damals haben wir gerittert um den Aufstieg in die damalige Bundesliga, glaube ich, mit Villach. Und die Villach haben es geschafft, wir nicht, und da habe ich noch mitspielen dürfen. Und dann hat sich dann aus bestimmten Gründen meine Eishockey-Karriere als Spieler war dann beendet, habe mich dann auf Fußball konzentriert. Das ist das, wo der mein Frosch im Leder ist und es springt.
Das sagt man leider gar nichts, ja.
Und Jahre später hat mir dann ein Kollege, der Erich Straschil, einer meiner besten Freunde und einer der besten damaligen Linienrichter in Österreich, willst du nicht Schiedsrichter werden? Und ich habe gesagt, warum soll ich Schiedsrichter werden? Und hin, ja, du hast Eishockey gespielt und hin und her. Okay, dann versuche ich halt das neben dem Fußball. Und habe dann begonnen in Krems, damals bei der Landesverband Niederösterreich, bin ich Schiedsrichter geworden und habe halt im Land, Regionalbereich einige Spiele gepfiffen und so ist das Step by Step gegangen und werde auch mein erstes offizielles Spiel als Schiedsrichter war ein Schülerspiel in Krems am Eiserplatz am Sonntagmittags, dann mit einem alten, erfahrenen Schiedsrichter gepfiffen und der hat sich halt immer mit den Zuschauern unterhalten und gesagt, du magst es eh und ich habe den Kindern zugeschaut beim Spielen, weil wie toll die das gemacht haben, bis ich draufgekommen bin. Eigentlich, du bist ja nicht heute hier, um das Spiel zu anschauen, sondern bist du Schiedsrichter. Und Icings übersehen und Offside übersehen, bis er gesagt hat, Kollege, du bist jetzt nicht mehr der Spieler, du sollst deine Pfeife nutzen. So hat es dann begonnen, meine Laufbahn als Schiedsrichter.
Gab es so einen spezifischen Moment, wo du das Gefühl hattest, ich bin da jetzt nicht so schlecht darin, das könnte tatsächlich was werden?
Das Gefühl ist mir dann gekommen, weil ich war immer körperlich ziemlich gut trainiert und wenn ich etwas gemacht habe, dann habe ich es immer...
Bist du übrigens nach wie vor als begeisterter Rennradfahrer?
Aber mir fehlen noch 200 Kilometer um 10.000er. Und heuer, von Februar bis jetzt. Und dann habe ich gemerkt, okay, wie schön der Sport ist, Eishockey-Schiedsrichter, wie faszinierend das eigentlich das ist. Du hast Partner am Eis, du hast eine Herausforderung und ich habe dann gesehen, okay, da sind aber einige dabei, die aus meiner bescheidenen Sicht nicht so begabt und talentiert sind und da könntest du, wenn du versuchst, selbst aus dir etwas zu machen, irgendwann mal in die nächsthöhere Spielklasse kommen und das war es eigentlich, das mich angetrieben hat und die Faszination, noch immer Teil des Sports zu sein, obwohl du selbst nicht mehr spielen kannst. Das waren eigentlich die Momente.
Und da hat uns auch ein schöner Artikel erreicht aus der Sportwoche des Jahres 1989. Da ist dir schon mal eine Reportage zuteil geworden und da hieß es dann auch im Titel Kremser Zebra Schiffauer hat keine Angst vor Ausrutschern. Also auch damals sind die Schiedsrichter schon vor den Vorhang geholt worden. Das Ganze ist aber deswegen spannend, wenn wir jetzt auf den Artikel blicken, dass unten links steht, Referees, schwarze Mafia oder die letzten Idealisten. Also ein klein wenig reißerisch musste es dann offenbar doch sein. Ich stell die Frage jetzt einfach mal in den Raum. Referees, schwarze Mafia oder die letzten Idealisten?
Ich glaube, jeder Schiedsrichter ist ein Idealist für sich selbst und auch in der Gruppe. Mit dem Wort Mafia kann ich nichts anfangen, weil das etwas ganz anderes ist. Und wir sind zwar eine, die Schiedsrichter, wenn ich jetzt im Plural spreche, ich fühle mich noch immer, weiß nicht, ob es gerecht ist oder nicht, als Teil der Schiedsrichter, wir sind noch immer eine eingeschworene Gesellschaft, aber zu sagen, das sind die Schiedsrichter und das sind die Vereine, nein, wir sind, Gott sei Dank, in den letzten Jahren hat sich das aus bestimmten Gründen verändert. Also ich habe mich nie, wir haben uns als Zebra gesehen, okay, aber Idealismus gehört schon dazu. Also wenn du nicht bereit bist, du musst bereit sein, sehr viel zu opfern, dass du derartige Dinge erreichen kannst. Weil gelegentlich den jüngeren Kollegen heutzutage ist es oft schwer zu vermitteln, was eigentlich er noch leisten sollte, neben dem, was er ohnehin schon tut, um den nächsten Schritt machen zu können. Und das verstehe ich auch. Weil zu meiner Zeit war das alles unter Anführungszeichen anders. Ich sage nicht, dass es schlecht war, ich sage nicht, dass es besser war, sondern es war anders. Und die Herausforderungen an die heutigen Game Officials sind ganz andere, als die wir gehabt haben. Aber auf der anderen Seite haben sie einen viel größeren Support, als wir gehabt haben.
Und wir werden über viele dieser Dinge im zweiten Teil sprechen von Schiri-Doa. Da geht es um das Arbeitstier. Wir werden über das sich vor unseren Augen auch verändernde Spiel sprechen. Und wie das vielleicht damals war, wie das mittlerweile ist. Auch die Schiedsrichterausbildung und dergleichen. Da steckt so extrem viel drin und das sind so hochkomplexe Themen. Wir könnten wahrscheinlich viele Dutzende Stunden en Detail darüber sprechen. Es bleiben uns letztlich drei Teile, die alle dann in etwa eine Stunde lang werden. Und deswegen möchte ich auf eine Geschichte kommen, die vielleicht auch so ein klein wenig als Conversation Starter dann dienen kann. Ich habe einen der verdientesten Eishockeyspieler der österreichischen Eishockey-Geschichte gebeten, vielleicht mal eine Erinnerung oder einen Moment wiederzugeben, der im gleichen Sinn kommt, wenn der Name Gerhard Schiffauer fällt. Das ist Rick Nasheim, mittlerweile als Chef-Scout bei den Steinbach Black Wings Linz in Dienst. Man kennt ihn ob seiner Spielerkarriere vor allem durch die glorreichen Zeiten der VU Feldkirch, hat dann auch noch in anderen Mannschaften Titel gewonnen. Als ich Rick Nasheim kontaktiert und gefragt habe, Gerhard Schiffauer, was fällt da ein? Hat er Folgendes zu Protokoll gegeben.
Wow. That would be probably in the early 1990s. We had a game in Falkirk. I was playing for VU Falkirk. And like you said, I wasn't a guy that was in the penalty box much or ever getting 10-minute misconducts or so. But I guess we had gotten scored on, and then we came to the center ice dot for the face-off. And something that I'm not very proud of, I said to him, which wasn't nice, you know, and so right away, he gets the hands to the hips, and it's 10-minute misconduct. So I go, and I serve my 10 minutes. And the funny thing is, I didn't talk to him after the game or anything like that, but I had to go to Vienna on the train to probably join the national team or whatever. I don't know. But so I get in the train and get my seat, and then I look across, and there's Gerhard. And he says, Rick, normally I wouldn't do that. But you said what you said in front of all the players at the face-off dot. And he goes, I had to. And then I just told him, I said, listen, I respect the man. He's a good man. And he's had a great career in being referee. And you know, we're good friends. I see him every year, probably 10 times in the rinks throughout Austria. So good career and a respectable man.
Just out of curiosity, how often did you get 10-minute misconducts in your career?
I don't think I think that's probably the only one, to tell you the truth.
Einerseits muss man Rick Nasheim einfach lieben, die Art und Weise, wie er das auch wiedergegeben hat. Und da steckt so viel drinnen, was jetzt Dinge anbelangt, die du machen musstest, dann diese diese Awkwardness, dieses wahrscheinlich komische Gefühl, gerade eben erst diese Konfrontation gehabt zu haben und sich dann im Zug zu treffen. Erstmal, wie fühlt es sich an, der Schiedsrichter, der einzige Schiedsrichter zu sein, der Rick Nasheim jemals einen 10-Minuter gegeben hat?
Also zu dem Zeitpunkt, wie ich das gemacht habe, war mir nicht klar, dass es seine erste 10-Minuten-Strafe ist. Vielleicht nur für die nicht so gut Englisch sprechen. Das war ein gutes Spiel in Feldkirch. Und der Rick, ich habe ihn immer, er war ein Gentleman am Eis. Aber der Teufel hat es so gewollt, ich musste den Rick Nasheim wegen irgendeiner Kleinigkeit einen Haken oder eine 2-Minuten-Strafe geben. Der Rick hat die Strafe akzeptiert. Seine Mannschaft hat die anderen Powerplay, seine Mannschaft bekommt ein Tor. Er kommt wieder rein, lade bei Fuß. Ich stehe bei der Mittelauflage schon, der Rick kommt wieder zum Anspiel. Alle Spieler stimmen und er sagt so quasi, er hat etwas gesagt, was man nicht so sagen sollte, vor versammelter Mannschaft. Er sagt, okay, thanks, bumm, gib ihm 10 Minuten. Rick ist wieder rausgegangen. Vielleicht nur zur Erläuterung, wenn der Rick 5 Minuten später beim Spiel bei mir vorbeigefahren wäre, dann hätte ich gesagt, Chiffy, der Call war nicht unbedingt ein besser, das war ein Shit-Call, so maybe you are right or maybe not, but take it like a man and go. Aber er hat in dieser Situation mich und das Team vor anderen, ich will nicht sagen bloßgestellt, aber die Autorität versucht zu untergraben und das war die Grenze, die er da überschritten hat. Und das Lustige war dann, wir lachen heute noch und sehen uns und es ist ja ein Phänomen. Und dann gehe ich in Feldkirch zum Zug und der ist damals mit dem Rainer Divis nach Wien gefahren zum Spiel und wir haben denselben Abteil gehabt und es war eine sehr angenehme Atmosphäre und nette Atmosphäre. Aber was ich damit sagen wollte ist, wenn du dann am Ende deiner Laufbahn, das freut mich besonders, immer wieder mit solchen Wegbegleitern zusammenkommst und du siehst, man hat noch eine Beziehungsebene, dann denke ich, dann hast du nicht alles schlecht gemacht, obwohl es manchmal hätte auch besser sein können. Aber die Situation als Schiedsrichter, da kannst du nicht sagen, das habe ich jetzt nicht gehört. Da, man hat zwar...
Fürchtet man dann Autoritätsverlust, wenn das alle hören und wenn man sich dann denkt, wenn ich das jetzt durchgehen lasse, dann wird das der andere auch machen?
Nein, ich glaube, es geht darum, dass dann das vielleicht der Nachahmungseffekt kommt. Weniger um die Autorität, um meine Autorität braucht sich niemand anderer kümmern, um die kümmere ich mich selbst. Es geht darum, dieser Nachahmungseffekt, weil wenn der das macht, na, dann kannst du ja auch machen und wo ist dann Schluss und wo ist Grenze? Und da muss man einfach, auch wenn es weh tut, sagen, okay, jetzt ist ein Punkt gekommen, was bisher nicht weiter. Das ist auch oft in der Kommunikation mit den Coaches. Ich sage, wenn man dann auf Augenhöhe versucht zu sprechen und du merkst aber nach einer gewissen Zeit, das geht eigentlich nicht, na, dann muss ich sagen, okay, dann muss ich eben eine Bankstrafe oder andere Mittel greifen, um zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Das ist eine rote Linie, über die sollte man nicht drüber gehen. Da geht es auch um den Respekt. Ich habe das fast eigentlich respektlos verstanden. Weil in der Situation habe ich gedacht, okay, ich habe eigentlich nichts Großartiges falsch gemacht. Und dass seine Mannschaft jetzt ein Tor bekommen hat, ist mir schon klar. Aber das gibt ihm noch lange nicht das Recht, jetzt vor anderen gegenüber mich irgendwie zu heißen.
Ich möchte nachher noch zum Debrief im Abteilwagen der ÖBB kommen. Ich möchte aber bei was einhaken, das du angesprochen hast, nämlich die Sprache. Und sowohl Rick Nasheim als auch die nächste Person, von der wir dann hören werden, die haben beide angeboten, das auf Deutsch zu machen. Aber ich bin dann auch sehr von der englischen Umgebung mittlerweile so geprägt, dass Anglizismen in meinen aktiven Wortschatz Einzug gehalten haben, dass ich es irgendwie so als Art selbstverständlich erachte, dass die Leute eh Englisch verstehen werden, obwohl zum Beispiel meine Eltern kein Wort Englisch verstehen. Schöne Doppelmoral. Und dankenswerterweise haben eben Rick und der nächste Wortspender das im Englischen gemacht, wo man sich auch besser artikulieren kann. Und das war auch wunderbar gemacht von Rick. Aber diese Kommunikationsebene, die so wichtig ist, aber zu einer Zeit, als gutes Englisch von Österreichern in Österreich, wahrscheinlich auch noch mit der Lupe, zu suchen war, wo du aber schon nordamerikanisches Talent hierzulande hattest. Früher war es eher Usus, dass diese Imports dann auch schnell Deutsch lernen müssen, weil sie keine andere Chance hatten. Aber es gab dann auch viel russischen Einfluss. Es gab unterschiedlichste Sprachhintergründe. Wie hast du versucht, damit umzugehen, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner aus verständlicher, klarer Kommunikation zu finden?
Es war eine Herausforderung, es war eine Challenge, weil ich bin ja auch kein Native Speaker in Englisch, mein Schulenglisch. Die große Herausforderung, die wir damals hatten und die teilweise jetzt auch noch passiert ist, dass einfach unsere nordamerikanischen Kollegen, sei es jetzt als Spieler oder als Coaches, denken, sie können in ihrem Dialekt und in ihrer Schnelligkeit genauso sprechen, wie wir Österreicher gelegentlich auch in unserem Dialekt oder anderweitig sprechen. Und der Schiedsrichter muss ja auch Englisch können. Und in der ersten Phase war es für uns gerade nicht einfach, den Schalter umzulegen. Moment, ich kann nicht nur in meinem Österreichisch sprechen, sondern ich muss mit einem Wayne Gruel oder mit einem Robin Doyle auch Englisch sprechen. Und da hat es sehr viele Anträge und da hat es halt lustige Episoden gegeben, wenn man jetzt das falsch ausgedrückt hat. Und bis ich dann auch oft mitbekommen habe, was sie eigentlich damit meinen in ihrem Dialekt, wo sie sich dann auf die Schaufel genommen haben. Aber es ist gang und gäbe und unsere Schiedsrichter jetzt, für die ist Englisch nicht das große Thema, mit der einen oder anderen Ausprägung. Aber man kann sich untereinander verständigen. Ich habe mir dahingehend geholfen, wenn ich mit einem Coach gesprochen habe und ich gewusst, er will nur mit mir Englisch sprechen, wobei ich gelegentlich schon auch, die schon Deutsch sprechen konnten, aber dann bewusst gesagt haben, ich spreche nicht Deutsch mit dir, sondern dann tust du schwerer mit meinem Englisch.
Ganz ehrlich, fluchen fühlt sich in der Muttersprache immer leichter
genau, an. Ich habe ihm gesagt, Coach, speak slowly with me, so I can understand you, okay? Und okay. Und dann habe ich gesagt, du verstehst ja alles. Ich sage, na, speak slowly. Aber es ist dann gegangen und es ist auch so okay.
Aber gerade vielleicht auch so bei Spielerinteraktionen und im Englischen würde man sagen lost in translation, ja. Also Dinge, die verloren gehen, wo man aneinander vorbeiredet oder wo man vielleicht dasselbe meint. Ja. Gibt es ein konkretes Beispiel, an das du dich erinnerst, wo du denkst, da haben wir echt gescheit aneinander vorbeigeredet?
Also im Detail nicht. Es ist mir gelegentlich dann im Nachhinein erst gekommen, was er eigentlich gemeint hat, wenn sich dann das Spiel dann so weiterentwickelt hat. Und dann bin ich dann nochmal zum Coach und sage, wir haben aber gerade über etwas gesprochen und also I thought we don't speak about the same situation. Und einmal hat mir da Dave Cameron, das war aber schon in meiner nachschiedsrichter Karriere, einen Vortrag gehalten über einen Nikolic. Und da habe ich dann den Dave schon gesagt, sage, aber du weißt schon auf Englisch, du sprichst jetzt über den Manuel und du wirst, aber das war der Chris Nikolic. Und das, dem mal klar zu machen, das sind nicht dieselben, aber vom Grundsatz her. Und wir setzen auch voraus, dass die Schiedsrichter alle sich zumindest eishockey-spezifisch unterhalten können. Und bei der IHF, wenn du heute einen Schiedsrichter auf eine internationale Liste setzt und der kann nicht wirklich gutes Englisch, brauchst du nicht mehr auf die internationale Liste stehen. Und ich kann mich erinnern, es hat Schiedsrichter bei uns gegeben, die sind zu damaligen Zeiten zu Weltmeisterschaften gefahren, A-Weltmeisterschaften, das Englisch war yes, no and thank you.
Wir haben so viele große Worte zumindest mal am Rande versucht zu streifen. Kommunikationsfähigkeit, Empathie, eine gewisse Athletik, die vorhanden sein muss, ein Regelverständnis. So unfassbar viele Dinge, die bei Schiri, du Allrounder, tatsächlich auch mit reinspielen. Und eine Komponente, die du auch erwähnt hast, die war jemandem besonders wichtig, von dem wir jetzt hören wollen. Es wäre keine Folge von Winter Day Hockey O'Clock und es wäre vor allem kein Spezial, wenn er nicht zu Wort kommen würde. Er hat im vergangenen Februar selber anlässlich seines 70. Geburtstages ein siebenteiliges Special gewidmet bekommen. Das nennt sich 70 in 7, kann übrigens immer noch angehört werden. Jeder Teil widmet sich einer Dekade des großen Lebens, des großen Wirkens, der großen Karriere von Greg Holst. Und nachdem Greg Holst wie Gerhard Schiffauer jemand war, der oder jemand ist, der immer noch seit vielen, vielen Jahrzehnten den Eishockeysport in Österreich geprägt hat, wie wenig andere, habe ihn gefragt, Gerhard Schiffauer, was kommt dir in den Sinn? Wir hören rein.
Well, thanks, Martin, for inviting me on to make a few comments and a couple stories about Gerhard Schiffauer, who I and we all call Schiff. I don't know the exact date, but you know, when I was a player, and I'm sure when I was coaching in Phylac for the many years, but mostly as a player, there's two referees that I distinctly remember One is Gehard Schiffauer, and the other one is Karol Krejčík. Why they stood out to me, and to this day, when we do see each other, there's always a warm welcome from both sides, and it seems to be a mutual respect. So what does this go back to? It goes back to how they talked to us on the ice when we were players or a coach, the communication that we had. There was no smirky looks. There was no arrogance. When they made a mistake, they said, hey, if it was him talking to me personally, either of those guys, they'd say, hey, Greg, I didn't see it. Sorry, let's move on. So right away, we have a connection. And that's what this refereeing is all about. It's a connection with the players and the coaches and a mutual respect. And both of those guys, Schiff and Karol, had this. And I didn't forget it because back in the day, you know, some of the good players, we took a beating. And I could tell you stories about some referees. One referee one time tripped me because I touched the puck after the whistle. He stuck out his foot and tripped me. He said, don't touch the puck. And he then laughed in my face. One referee came up when I was in Innsbruck. Full house, 7,000 fans. He came up to me and warmed up and he said, Greg, just letting you know who's the boss and who is the show, and it's not you. So, you know, I go, really? So that's why Schiff stood out, is because of the respect he had for the game, the players, and the coaches. And I will never forget that.
Und weißt du, was ich an solchen Episoden ganz besonders mag? Ich werde nie müde, das zu betonen. Und es kommt wahrscheinlich in jeder großen Serie vor, die ich machen durfte, wo ich Teil davon sein durfte. Das geht zurück auf die mit Thomas Koch, mit den Lukas-Brüdern, mit Reini Divis, Markus Peintner, jetzt erst im vergangenen Herbst Raphael Rotter, Gerd Prohaska, all diejenigen und eben Greg Holtz, die große Serien gewidmet bekommen haben hier bei Winter the Hockey Clock, haben dann auch andere große Spieler gehabt, die über sie gesprochen haben. Und wenn große Spieler mit großen Karrieren über andere sprechen, ist es immer so extrem spannend, weil es eigentlich etwas auf Augenhöhe ist. Und sowas von Greg jetzt auch zu hören über dich und dein Wirken imponiert mir dann halt, weil uns verbindet jetzt doch eine jahrelange Freundschaft und weiß mittlerweile ganz, ganz genau, wann er diplomatisch wird, weil er vielleicht diplomatisch sein müsste, was er nicht mehr ist, und wann er was wirklich ehrlich und ernst meint. Und das kam tatsächlich von Herzen, und diese Respektkomponente, die bei ihm auch voll eingeschlagen ist, noch immer erinnert wird. Und dann wiederum hat er auch dunklere Seiten des Businesses beleuchtet, dass es halt irgendwelche Schiedsrichter gab, die sich damals vielleicht zu wichtig genommen haben, dass auch er mal getrippt worden ist oder zur Seite genommen worden ist, wie viele, und da sind wir wieder beim Allrounder. Allrounder zu sein, in vielen Kategorien gut zu sein, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern auch etwas, dem man sich natürlich annähern muss. Und gab dann vielleicht auch welche, die menschlich nicht gut waren. Die Bad Apples, würde man sie nennen. Gab es die wirklich? Oder wie viele gab es davon?
Es gab sicher keine, weil wir alle, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind alle Menschen. Wir sind verschiedene Charaktere. Und ich habe schon in der Vergangenheit, ich spreche bewusst von der Vergangenheit, nicht von den jetzt aktiven Schiedsrichtern. Ja?
Ich glaube, da kann man fast für jeden die Hand ins Feuer legen. Ja?
Die haben schon erkannt, worum es im Endeffekt geht. Aber es hat in der Vergangenheit schon Schiedsrichter gegeben, ich sage jetzt bewusst keine Namen nicht, vielleicht ziehen sie mich auch dazu, aber ich hoffe nicht, die den Respekt vor dem Spiel vermissen haben lassen. Es geht um das Spiel. Es ist, wie du gesagt hast, es ist ein Spiel. Und wie ich gesagt habe, wenn du Respekt gibst, und die fühlen das. Und ich habe mit dem Greg eine Dame heiße Diskussionen gehabt auch. Also wir haben uns nicht nur immer geküsst am Eis. Dann habe ich dann gesagt, hey Greg, jetzt ist aber mal Schluss. And stop it. Aber immer mit dem notwendigen Respekt. Und gelegentlich habe ich schon, und ich sage jedem Schiedsrichter, du musst Respekt geben. Und das Respekt geben ist für mich ein Gesamtpaket. Das ist, wie bereite ich mich auf ein Spiel vor? Was mache ich am Tag vorher? wie komme ich gekleidet zum Spiel, wie wärme ich mich auf. All das ist für mich Respekt und wie gehe ich dann mit den Menschen als solches um. Und dass man als Schiedsrichter einen schlechten Tag haben kann, ist auch klar. Aber man merkt dann schon auch, okay, diese persönlichen Befindlichkeiten, die sollte man nicht in den Hintergrund stellen, sondern den Sport, das heißt, okay. Und oft ist es ja auch eine, ich würde sagen, Ehre, ist eine Faszination, dass ich da dabei sein kann. Es ist keine Selbstverständlichkeit, heute Eishockey-Schiedsrichter zu sein. Ich bin immer gesagt, als Schiedsrichter musst du unter Anführungszeichen etwas Besonderes sein. Warum bin ich da was Besonderes? Weil, wie du gesagt hast, so viele Dinge du erfüllen musst können, dass du diesen Job machen kannst.
Wie wichtig ist es, Managerqualitäten zu haben? Man spricht mittlerweile im Neudeutschen total häufig oder im Englischen vom Game Management, ja. Dass man als Schiedsrichter es ja auch managen muss. Hat viel mit Fingerspitzengefühl zu tun, wo vielleicht mal was laufen lassen, wo ein Auge zudrücken. Und was ich nur aus Erzählungen kenne, aber früher schon sehr häufig der Fall gewesen sein dürfte, du hast Spieler wie Greg Holst, die so übertalentiert waren im Vergleich zu dem, was in Österreich halt vorhanden war. Und dann hast du wiederum spezifische Holzhacker gehabt in manchen Truppen, wo du genau gewusst hast, die sind nur dazu da, der klassische Goon, die sind nur dazu da, ihm weh zu tun. Und er hat im privaten Gespräch und auch on the record oft davon erzählt, wie das halt war, dass du wusstest, ich bin eine Zielscheibe, ja, für so manchen. Ja. Du weißt das natürlich auch. Wie bist du da in puncto Management an solche Situationen rangegangen?
Vielleicht gehört einmal, sage ich, ein Hockey-IQ. Ich muss mal das Spiel verstehen und lesen können. Ich muss die Temperatur spüren während des Spiels, wo wenn Hit comes up, sagt der Leiter, sagt immer Hit comes up. Und das Schiedsrichter-Team muss sich spüren, okay, jetzt kommen...
Wo entsteht die Hitze?
Wo entsteht die Hitze und wo muss ich mir jetzt unter Anführungszeichen in Szene setzen? Aber nicht, dass ich sage, jetzt bin ich der Burgschauspieler oder habe die Hauptrolle auf der Bühne, sondern wo muss ich jetzt und wo muss ich gewisse Spieler, so muss ich ihn so gut es geht schützen, weil ich kann im Vorhinein, ich habe oft bei Spielsituationen gewusst, jetzt kommt das. Aber ich kann jetzt schon im Vorhinein präventiv abpfeifen, weil der Spieler XY jetzt aufs Eis kommt und ich weiß, der Coach hat jetzt diese Linie aufs Eis geschickt, weil der will jetzt irgendetwas tun mit seiner Linie. Weil die andere Mannschaft aus dem Konzept bringen will, eine Provokation starten, dass ich den, das ist der Hockey-IQ, dass ich erkenne, okay, das kommt jetzt. Und das Game Management, vielleicht sagt man dann ja, ich manage nicht das Spiel. Wie das Spiel läuft, entscheiden die Coaches mit den Spielern. Wir sind dazu da, dass man schaut, okay, in diesem Regelwerk, da drinnen soll sich das Ganze bewegen. Und das hat es Zeiten gegeben, da ich wusste, wann der aufs Eis kommt, jetzt dauert es nicht lange, ich habe mal vielleicht auch ein Exempel aus der Vergangenheit, in Graz ein Spiel gepfiffen, da haben sie beim Aufwärmen schon gefightet. Beim Aufwärmen wurde gefightet. Wir sind in der Garderobe gewesen, nach dem Aufwärmen, und denken, warum schreit da die ganze Halle? Schau raus, um Gottes Willen, da sind schon die Fetzen geflogen. Okay, Spiel beginnt, ich stehe mir zum Fest auf, dann Nachbar, da auf der einen Seite, Mugel kommt ein als Defense, beim Mittelfesshof. Spiegel. Sag ich, Vogel, was tust denn du da? Sagt er, jetzt darf ich nicht. Ich habe die Scheibe eingeworfen, bin einen Schritt zurückgegangen, die beiden Handschuhe sind gefallen und die haben einen Fight gemacht. Das war's. Und das ist es. Und vielleicht zum Schiedsrichter, ich lese sehr viel und ich habe unter Anfangs, was mir sehr geholfen hat, ich habe einmal gelesen, das Buch von Pierluigi Collina, meine Regeln des Spiels, weil ich habe mich auch mit anderen Schiedsrichtern ausgetauscht aus anderen Sportarten. Und der Pierluigi Collina, weil man immer sagt, ja, wenn man von einem Schiedsrichter nichts hört und sieht, dann war er am besten. Das ist ein Irrtum, ein Irrglaube. Der Collina hat das einmal beschrieben in einem Beispiel. Franco Baresi war ein Sir und Gentleman bei AC Milan als Kapitän, Nationalmannschaftskapitän, war mein italienisches Cup-Finale und nach 5 Minuten ist ein Spieler der gegnerischen Mannschaft allein aufs Tor gelaufen und der Baresi ist nichts anderes übrig geblieben. Heute wird er wahrscheinlich eine Grätsche machen, hat ihn halt beim Leibwart zurückgissen und musste ihn nach 5 Minuten ausschließen. Einen Sir und Gentleman, aber er musste ihn ausschließen. So, das Spiel ist gekippt. Wer ist im Mittelpunkt gestanden? Der Schiedsrichter ist im Mittelpunkt gestanden. Also mit dem muss
obwohl er die richtige Entscheidung getroffen
hat. Aber er ist im Mittelpunkt gestanden. Und oft habe ich schon erlebt, wo sie ein Trainer hat mir gesagt, die Schiedsrichter, und permanent nur die Schiedsrichter, und nur die Schiedsrichter, und nur die Schiedsrichter. Bis ich mal zu dem Coach gesagt habe, Coach, wenn du es noch 20 Mal über deine Tageszeitungen, irgendwann wird auch jeder Akteur, der ins Stadion geht, mitbekommen, es sind nicht immer nur die Schiedsrichter, es ist vielleicht auch dein Coaching oder es ist vielleicht auch deine Mannschaft, die nicht funktioniert hat. Und mit dem muss der Schiedsrichter aber auch umgehen können. Also ich habe das Glück gehabt, wenn ich gleich zu Hause bin, da ist über Eishockey nichts berichtet worden. Ich habe es nur, wenn ich heute die Bundesliga erfahre, weil ich es dann mitbekommen, was da in den Zeitungen steht. Und gelegentlich habe ich mich schon gefragt, wenn man dann irgendeiner etwas damals noch gefaxt hat, ein Kollege aus irgendeinem Bundesland, ich war bei einem anderen Spiel, aber das ist halt so.
Auch das wieder, drei Leute schauen sich ein Eishockeyspiel an und gibt dann wahrscheinlich 5 bis 10 unterschiedliche Interpretationen.
Aber bei gewissen Dingen, so ehrlich muss man schon sagen, über gewisse Dinge sollte man nicht diskutieren müssen.
Nein, es sollte einen Standard geben.
Es müsste auch dem Schiedsrichter klar sein, es gibt eine Grauzone, aber gewisse Dinge sind ganz klar. Und wenn uns Schiedsrichtern gelingt, dass wir jene 80-90%, über die wir nicht diskutieren brauchen, richtig erkennen, richtig damit umgehen, du würdest sagen, managen, wenn wir das schaffen, dann haben wir einen Riesenschritt gemacht. Und den haben wir in der letzten Zeit schon sehr gemacht.
Weil du diese Schlägereien angesprochen hast und über Häufigkeit und einige lustige Geschichten werden wir dann auch im nächsten Teil sprechen. Wenn sich Hitze oder wenn es begonnen hat, dass Hitze irgendwo entsteht, wenn du vielleicht im Augenwinkel schon realisiert hast, hoppla, da bahnt sich was an. Wie war das, was dein Management dieser Situation anbelangt? Hast du dann vielleicht schon früher als nicht versucht zu deeskalieren oder gab es irgendwie so einen Point of No Return, wo du gewusst hast, es ist jetzt völlig egal, was ich denen sage, die werden es aufeinander abgesehen haben? Wie war da so dein Radar, wie waren da deine Fühler ausgeprägt?
Example. Ich habe einmal ein Kärntner Derby. Kärntner Derby sind für mich als Eishockey-Schiedsrichter immer das Größte gewesen. Wenn du in Vorarlberg-Feldkirch gehabt hast, war auch noch in der Zeit vom Krüger, war auch Feldkirch immer ein Erlebnis, mit Nesheim und anderen Größen Spieler leiten zu dürfen. Bei Kärntner Derby war oft schon Tage und Wochen vorher, ist es über die Medien, über andere Dinge schon die Stimmung angeheizt worden. Und ich kann mich erinnern, ich bin gelegentlich zu Spielen gekommen. Ich bin dann meistens, wenn ich die Coaches begrüßt habe, gesagt, hey Coach, you know the rule, I know the rules, let's work together, let's have a fine game, okay. Und da habe ich dann schon gespürt, beim ersten Face-Off noch 3-4 Minuten, heute können wir pfeifen wie die lieben Götter, heute wollen sie nur Action liefern. Da hast du machen können, was du wollen hast, sie haben halt gefightet oder anders. Strafe, Strafe, Strafe. Ich bin dann gesagt, Freunde, ihr könnt euch jetzt unter Anführungszeichen den Kopf abschlagen, mir tut's nicht weh. Ihr seid verantwortlich für deine Spieler, du bist verantwortlich für dein Handeln. Und damit habe ich das eher gelassen gesehen. Und dann hast du andererseits wieder auch Spiele gehabt, wo du gewusst hast, ganz speziell bei Kärntner Derby, da wurde Eishockey auf höchstem Niveau gespielt. Da waren wir Schiedsrichter eigentlich nur die Begleiter und da wollten die Mannschaften sagen, wir können auch gut Eishockey spielen. Aber das war auch Teil, ich will nicht sagen Teil der Show, aber das war einfach. Und ich habe auch diese Emotionen, was oft zwischen Mannschaften war, in der ersten Phase, wie ich Schiedsrichter geworden bin, gar nicht so mitbekommen. Als ehemaliger Eishockeyspieler in einer unteren Liga war das gar nicht so verständlich, mit welchem Ehrgeiz und welcher teilweise, ich will nicht sagen, fast Brutalität, wie es dazugegangen ist, wo die Schläger gebrochen sind, da hat es noch nicht diese Schläger gegeben wie heute, also die Holzstöcke gegeben. Und da sind oft schon die Fetzen geflogen. Und da waren oft Fights dabei, wo man gedacht hat, naja, wo man einer zu mir gesagt hat, naja, warum müssen wir da so aufregen, wenn da Faust zu gehen? Ich habe zwar nur 70 Kilo, aber wenn ich mit meiner Faust einen richtig triff, hat auch einen Kieferbruch oder ein zertrümmertes Nasenbein. Wollen wir das? Es soll vielleicht Teil des Part of the Game sein, aber es nicht.
Warum war das damals so Usus? Weil das Fighten, es ist noch nicht komplett eliminiert, aber ich glaube, die allermeisten verstehen mittlerweile mit besserer Wellness, was Kopfverletzungen anbelangt, mit du willst einfach Leistungsträger nicht lange vorgeben müssen. Warum haben sich dort Menschen reihenweise die Fressen poliert, auf wirklich gut Deutsch? Warum hat man sich so oft das Maul gehauen? Und warum ist das heutzutage nicht mehr der Fall?
ich hoffe, ich
es gibt kein richtig und kein falsch
wahrscheinlich. Es gibt, aber ich glaube einfach, in der Vergangenheit war es Teil des Sports. Beisocker, der wird halt gehofft. Da hat man irgendwo gesehen, ab und zu mal, ja, in Kanada drüben, da fighten sie auch immer drauf und das müssen wir auch machen. Wir haben ja sehr viel übernommen von der NHL, ja, das gehört einfach so. Und ich habe immer gesagt, wenn jemand Boxer werden will, sogar dann soll er zum Boxclub gehen. Es geht ja, ein Moving Park ist ein Friendly Park. Es geht ums Eishockey spielen, aber nicht ums Boxen. Es gehören ab und zu mal Emotionen dazu. Aber ich habe oft schon Situationen erlebt, wo auch ich als Linienrichter dann in der damaligen Bundesliga in Fights hineingegangen bin. Wenn ich da nicht hineingegangen wäre mit meinem Kollegen, der hätte ihn zerstört bis zum geht nicht mehr. Ich habe es nicht verstanden, warum und weshalb. Und das sind oft wirklich, da ist von außen Feindschaften aufgebaut worden, wo sich ein Verein den anderen Verein angezeigt hat und das und das. Also, da ist sehr viel von außen hineingetragen worden und die Spieler waren halt da und die Umsetzer. Und es hat halt einige untalentiertere Spieler auch gegeben, die halt dann gesagt, na gut, der hat mir jetzt fünfmal durch die Gurken gespielt, jetzt muss ich mir eine servieren. Und das war halt der Teil, der mir sehr nachdenklich gestimmt hat ab und zu. Aber soll sie, der Coach macht die Tür auf, 22 Spieler aufs Spielfeld, einmal entfällt dich in ein Finale, 6 Matchstrafen in der ersten Runde und die Sache war erledigt. Und dann, die Schiedsrichter müssen weg, wir brauchen ausländische Schiedsrichter. Ja, bitte, holt ausländische Schiedsrichter. Kein Problem damit.
Ich mag diese Tiefenentspanntheit von dir extrem und freue mich noch viel mehr, dass wir nochmal in zwei Teilen auch hoffentlich weiterhin tiefenentspannt sprechen werden. Ich möchte zum Ausklang dieses Themenkomplexes von Schiri Du A, nämlich Schiri Du Allrounder, vielleicht so nochmal das Referee-Business im Wandel betrachten. Musste der Schiedsrichter anno dazumal, als du Schiedsrichter geworden bist, ein größerer Allrounder sein, als das jetzt der Fall ist? Oder müssen Schiedsrichter heutzutage größere Allrounder sein, als es damals der Fall war?
Es hat sich ja vom System her zu meiner Zeit, ich kann mich sogar in den ersten Phasen, wie ich Schiedsrichter wurde, hat man sogar noch in der höchsten Spielklasse teilweise noch mit 2 Schiedsrichtern agiert. Dann, wie ich begonnen und Schiedsrichter wurde, hat man im Land und im regionalen Bereich im Zwei-Mann-System gepfiffen. Und da hast du alles gehabt. Du hast Abseitsentscheidungen getroffen, du hast Icing-Entscheidungen getroffen und du Fouls-Entscheidungen. Und das war einmal ein Vorteil, den viele der Schiedsrichter heute nicht mehr haben, weil sie schon spezifiziert ihre Laufbahn beginnen, entweder als Linesman oder als Referee. Es gibt den einen oder anderen, der sehr guter Linesman war, so, du kannst jetzt möchte ich auf Referee umsteigen, wird dann Referee, hat dann die Erfahrungen als Linienrichter. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich sowohl das eine als auch das andere erlebt habe und die Aufgabenstellung im damaligen Dreimann-System war eine ganz eine andere wie jetzt, weil das Reglement war, es hat, das Spielfeld war ein anderes wie jetzt. Es hat nur den Mittellinien-Upside-Pass, den 2-Linien-Pass gegeben. Dadurch war das Spiel viel langsamer. Umgekehrt wieder musstest du als Linienrichter schon immer genau die Rote auch im Blickpunkt haben. Ist jetzt der Spieler über der Roten gewesen, wie er die Scheibe angenommen hat oder nicht? Und du warst auch darauf angewiesen, ob dir dein Partner, auf den hast du dich verlassen müssen, angezeigt hat, der Pass ist diesseits der blauen Linie gekommen. Folglich war das ein Redline-Offside. Und da war vielleicht diese Zusammenarbeit, das aufeinander angewiesen sein, noch viel mehr als jetzt. Weil jetzt hat der Referee seine Sidelines, der andere Referee hat seine Sidelines und da sind die beiden Linesmänner. Aber am Ende sage ich nur, Freunde, ihr geht raus und seid ein Team. Und nicht, ich möchte, wenn ich ein Spiel heute beobachte oder beobachte, das klingt so, wie so beobachten nochmal Vögel in der Natur, geht raus als Team und die Mannschaft müssen spüren, ihr seid jetzt ein Team. Und damals auch war es so, du warst viel mehr auf deinen Partner angewiesen, als vielleicht jetzt das eine oder andere Mal. Und die Laufwege haben sich komplett verändert. Zu meiner Zeit vorwärtslaufen. Heute 80%, wenn sogar 90%, bewegt sich der Schiedsrichter im Rückwärtslaufen. Und die Linienrichtertätigkeit ist auch eine ganz andere mit Hybrid, Icing und all diese Dinge. Größere Herausforderungen, schwerere Herausforderungen als zu meiner Zeit. Auf der anderen Seite haben sie sehr viele, vielleicht kommen wir darauf, andere Unterstützungen.
Nennen wir es infrastrukturelle Vorteile.
Infrastrukturelle Vorteile, weil, wenn ich mich zurückerinnere, meine ersten Linienrichterpartien hatte ich als Linienrichter in Mödling, wo Gary Renner und Steve Stockman gespielt haben bei Mödling. Ich war in Greimshausen, du bist ein kostengünstiger Linienrichter, die schicken wir nach Mödling. Weil unter diesem Aspekt sind auch in der Vergangenheit die Spielbesetzungen gemacht worden. Bin mit meinem 34 PS VW-Käfer nach Mödling in die Eishalle gefahren. Natur, also Freilufteis im Bad, Eis. Publikum unmittelbar bei der Bande. Spätestens nach 5 Minuten hast du die Spielfeldmarkierung nicht mehr gesehen. Das Niveau teilweise abenteuerlich, aber mit voller Inbrunst. Und ich habe immer gesagt, wenn du in der damaligen Nationalliga Spiele in Mödling bestanden hast, sage ich, dann hast du unter Anführungszeichen das Freizeichen, dass du vielleicht irgendwann mal höher. Also der Wandel war so gigantisch, dass mir fast die Worte fehlen.
Und das passiert relativ selten, deswegen machen wir hier eine kurze gedankliche Zäsur im Wissen, dass es heute in einer Woche weitergeht. Das ist schon mal, glaube ich, eine sehr schöne Einführung gewesen in die Welt von Schiri Du A. 2 weitere Teile haben wir noch vor der Brust. Für den Moment möchte ich einfach nur Danke sagen, dass du so lange und so ausführlich über das Allroundertum der Schiedsrichter gesprochen hast.
Dankeschön.
Das war's vorerst von Gerhard Schiffer, aber natürlich noch nicht von unserer kleinen, aber feinen Serie von Winterday Hawk Your Clock namens Schiri Du A. Heute in einer Woche gibt's Teil 2, der lautet Schiri, du arbeitest hier. Und da freue ich mich extrem drauf. Für den Moment wünsche ich euch dort draußen noch wunderschöne Restweihnachten, sofern ihr das am 25. oder 26. hört. Hoffe, dass es bei den Familien von euch schöne, entspannte Tage gibt. Vielleicht kommt auch der Eishockeysport nicht zu kurz. Es gibt keine coolere Zeit außer den Playoffs, um in die Halle zu gehen. Vielleicht ist es auch der Moment, bei euch mal lokales Eishockey auszuchecken, ob das jetzt in der Winter Eishockey League ist, ob das in der Alpshockey League ist, ob das in der ÖEL ist. Hauptsache Hockey an Weihnachten. Wir hören uns wieder in einer Woche hier bei Winter Day Hockey O'Clock.
Winter Day Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur der Ball.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Leistung an der